NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages, das Sie auch heute vor allem über die Folgen der Terroranschläge von Paris informiert. Der mutmaßliche Drahtzieher, so heißt es jetzt, ist tot. Es geht auch um neue Allianzen im Kampf gegen den IS-Terror in Syrien und Irak und die Rolle Russlands. Das ist auch Thema des Kommentars. Über Wege und Lösungen in der Flüchtlingssituation sprachen heute Kanzlerin Merkel und ihr Amtskollege Faymann aus Österreich. Und die Kritik an der Entscheidung, Xavier Naidoo ins ESC-Rennen zu schicken, wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. In Paris berichtete heute die Staatsanwaltschaft, dass der mutmaßliche Drahtzieher der Terroranschläge vom vergangenen Freitag tot ist. Abdelhamid Abaoud sei beim gestrigen Einsatz französischer Spezialkräfte, ähnlich der deutschen Antiterroreinheit GSG 9, getötet worden. Dennoch sei die Gefahr weiterer Anschläge damit nicht gebannt. Frankreich will deshalb auch seine Gesetze weiter verschärfen. Einzelheiten aus Paris von Julia Borutta.
Die Dramatik des Augenblicks war kaum zu steigern, als Premierminister Manuel Valls heute während der Debatte um die Verschärfung des Ausnahmezustandes den Tod des vielgesuchten Terroristen verkündete.
Nous savons aujourd'hui que Abaoud,
wir wissen jetzt, dass Abaoud, einer der Drahtzieher dieser Attentate, sich unter den Toten der Razzia in Saint-Denis befunden hat. Und ich möchte allen Einsatzkräften und Geheimdienstmitarbeitern noch einmal ausdrücklich für ihre Arbeit danken. Applaus in der Assemblée Nationale. Ein bitterer Gedanke, dass dieses Szenario im Herzen der französischen Demokratie aus Sicht eines sogenannten Märtyrers gar einer posthumen Ehrung gleichkommen mag. Abaoud ist tot, aber die Gefahr sei keineswegs gebannt, so der Premierminister in einem kurzen Statement nach der Parlamentsdebatte. Die Ermittlungen gehen weiter, die Jagd ist noch nicht zu Ende, die Bedrohung ist noch immer da, so Valls.
L'enquête se poursuit, la traque se poursuit, la menace est toujours là.
Auch Innenminister Bernard Cazeneuve trat vor die Presse und bestätigte, dass der durch einen internationalen Haftbefehl gesuchte Abaoud auch bei dem versuchten Attentat in einem Thaleszug eine Rolle gespielt habe. Cazeneuve richtete eindringliche Worte an die europäischen Nachbarn und beschwor sie, endlich den Austausch von Fluggastdaten zu ermöglichen, die europäischen Außengrenzen besser zu kontrollieren und den Waffenschmuggel zu bekämpfen.
J'appelle donc.
Ich rufe alle damit befassten europäischen Minister und Abgeordneten zur Einsicht auf. Europa muss schneller und schlagkräftiger werden. Das schulden wir allen Opfern und ihren Angehörigen. Der entscheidende Hinweis, dass sich Abaoud in Frankreich befinde, sei nach den Anschlägen von einem außereuropäischen Geheimdienst gekommen, betonte Cazeneuve, um seine Forderungen zu unterstreichen. In Saint-Denis, wo Spezialeinsatzkräfte gestern das Versteck des Terroristen ausgehoben hatten, haben die Menschen die Nachricht vom Tod Abaouds heute mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wir sind begeistert, das ist gut. Vielleicht wird es jetzt ruhiger hier. Das macht mich nachdenklich. Vielleicht gibt es hier noch mehr solcher Zellen in Saint-Denis. Während die Ermittlungen weiter in vollem Gange sind, hat die Assemblée Nationale am frühen Nachmittag wie erwartet der Verlängerung des Ausnahmezustandes zugestimmt. Auch die Verschärfung des betreffenden Gesetzes von 1955 wurde verabschiedet. Unter anderem sollen mutmaßliche Gefährder leichter und länger unter Hausarrest gestellt werden können. Extremistische Vereinigungen sollen schneller verboten und Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss und auch nachts durchgeführt werden können, was in Frankreich bisher nicht möglich war.
Der getötete mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge soll sich auch mehrfach in Deutschland aufgehalten haben. Am 20. Januar 2014 habe ihn die Bundespolizei am Flughafen Köln-Bonn kontrolliert, als er offenbar nach Istanbul fliegen wollte, meldet Spiegel Online. Was man bisher über ihn weiß, fasst Ralf Siener zusammen.
Der Belgier lautete sein Kämpfername Abu Omar al-Belgiki. Der 28-Jährige war einer der wichtigsten Rekrutierer des Islamischen Staates in Belgien. Bereits im Januar soll Abdelhamid Abaoud Anschläge in Verviers an der Grenze zu Deutschland geplant haben, und zwar auf Polizeistationen und auf belgische Kioske, welche die Satirezeitung Charlie Hebdo verkauften. Das Dschihadistenversteck in Verviers am 15. Januar stürmte und zwei mutmaßliche Terroristen tötete, entkam Abdelhamid Abaoud nach Syrien. Ein belgisches Gericht verurteilte ihn in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft. Von Syrien aus soll Abaoud den Terroranschlag von Paris geplant haben. Immer wieder meldete er sich in Propagandavideos zu Wort, manchmal während laufender Kampfhandlungen. Erhebt euch, heißt es in diesem Video, das Abaoud mit grünem Turban und einem Sturmgewehr in der linken Hand zeigt. Kommt zum Dschihad, macht euch auf den Weg für den Sieg hier und im Jenseits. Abdelhamid Abaoud wuchs in einem wohlhabenderen Viertel des Brüsseler Stadtteils Molenbeek auf. Sein Vater, der vor 40 Jahren aus Marokko einwanderte, hat dort ein gutgehendes Geschäft. Abdelhamid Abaoud habe nie ein großes Interesse an Religion gezeigt und sei nicht einmal in die Moschee gegangen, sagte seine ältere Schwester der New York Times. Radikalisiert hat sich Abdelhamid Abaoud nach Einschätzung belgischer Behörden im Brüsseler Gefängnis von Saint-Gilles, wo er wegen Betrugsdelikten inhaftiert war. Nach seiner Freilassung trat Abaoud dem Terrornetzwerk Islamischer Staat bei, wurde zum Drahtzieher der radikal-islamischen belgischen Organisation Sharia for Belgium und Anführer der Dschihadistenzelle in Verviers. Im Januar 2014 lockte er sogar seinen damals 13-jährigen Bruder Youn von Brüssel-Molenbeek nach Syrien, der dann schnell als jüngster Dschihadist der Welt bekannt wurde. In einem Internetmagazin des Islamischen Staates brüstete sich Abaoud damit, als meistgesuchter Dschihadist der belgischen Polizei bei einer Kontrolle entkommen zu sein, weil der Polizeibeamte keine Ähnlichkeit mit dem Fahndungsfoto feststellen konnte. Ein Geschenk Gottes, lautete Abaouds Kommentar.
Es herrschte Eiszeit, spätestens seit dem Ukraine-Konflikt zwischen den Regierungen in den USA und Russland. Jetzt aber, nach den Terroranschlägen von Paris, zeichnet sich zumindest eine Art Zweckbündnis zwischen den beiden ab. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat könnten künftig beide an einem Strang ziehen, wenn bestimmte Voraussetzungen geklärt sind, so US-Präsident Obama.
Wenn wir mit Russland zu einem besseren Einvernehmen kommen, wie wir den Bürgerkrieg in Syrien beenden können, dann würde dies auch mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit gegen den IS eröffnen.
Tauwetter also in den amerikanisch-russischen Beziehungen, ein neues Zweckbündnis im Kampf gegen den Islamischen Staat? Nein, versuchte Außenminister Kerrys Sprecher John Kirby die Erwartungen zu dämpfen. Wir arbeiten mit Russland im Kampf gegen den IS nicht militärisch zusammen.
We are not cooperating with Russia militarily against ISIL.
Zumindest noch nicht. Erst einmal müsse Putin beweisen, dass die russischen Luftangriffe wirklich den Islamischen Staat bekämpfen und nicht, wie bisher, die moderaten Gegner des Assad-Regimes. Offensichtlich aber habe Putin nach dem Absturz des russischen Passagierflugzeugs seine bisherige Haltung überdacht, lobte Obama.
If in fact he shifts his focus.
Wenn er seine Aufmerksamkeit und die seines Militärs tatsächlich auf die wesentliche Bedrohung lenkt, nämlich den IS, dann ist das etwas, was wir sehr gerne sehen.
We very much want to see.
Umgekehrt haben die Anschläge von Paris auch Obama offener für eine Zusammenarbeit mit Russland gemacht. In den USA wächst die Kritik an Obamas zurückhaltender Strategie im Kampf gegen den Islamischen Staat. Viele Amerikaner halten Russland für schlagkräftiger als die arabischen Partnerländer. Putin wiederum sieht die große Chance, Russlands Isolation nach dem Ukraine-Konflikt endlich zu beenden. Dabei hofft er auf eine Vermittlerrolle des französischen Präsidenten Hollande. Der reist in der kommenden Woche nach Washington und anschließend nach Moskau. In Washington wird dies als möglicher Beginn einer neuen Ost-West-Antiterror-Koalition gedeutet. CIA-Chef John Brennan sieht jetzt schon viele gemeinsame Interessen. Schließlich stammen 2000 der IS-Kämpfer in Syrien und im Irak aus Tschetschenien und Dagestan.
Das ist eine große Sorge der Russen. Wir können Russland helfen, den Rückfluss dieser Terroristen zu verhindern, die in Russland Terroranschläge ausführen sollen.
Auch wenn es deutliche Signale der Annäherung gibt, so bleibt doch ein wesentlicher Knackpunkt bestehen. Was passiert mit Syriens Diktator Assad? Erst wenn sich Amerika und Russland über Assads Schicksal einigen, so der Russland-Experte Cliff Kupchan, handelt es sich um mehr als ein militärisches Zweckbündnis auf Zeit.
Tja, das mögliche Zweckbündnis im Antiterrorkampf der Westen und Putins neue Stärke. Dazu jetzt ein Kommentar von Bernd Großheim.
Nicht wenige hier in Russland beschwören 70 Jahre nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus plötzlich wieder eine internationale Allianz. Der Westen, der Osten, alle sollten sich zu einer Allianz gegen den Terror zusammenschließen. Seit sich US-Präsident Obama und Wladimir Putin am Sonntagabend auf dem G20-Gipfel über einen Couchtisch beugten, zwei Tage nach den Anschlägen von Paris, scheint die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf Seiten des Westens größer. der Zusammenschluss zu einer Koalition gegen die Terroristen wahrscheinlicher zu werden. Putin selbst gab seinen Marineeinheiten im Mittelmeer bereits den Befehl, die französischen Kriegsschiffe als Mitstreiter im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat anzusehen. Und es wäre wohl tatsächlich effizienter, gemeinsam zu kämpfen, vorausgesetzt man ist sich darüber einig, wer der Feind ist. Putins Taktik in Syrien ist klar. Innenpolitisch begründet er die Bomben auf syrischem Boden damit, dass man die Terroristen stoppen müsse, bevor sie das eigene Land bedrohen. Außenpolitisch will der russische Präsident vor allem raus aus seiner Rolle als Buhmann, in die er sich durch seine Ukraine-Politik manövriert hat. Der Terror, vor allem der des IS, hilft ihm jetzt wieder zurück auf die internationale politische Bühne. Genau wie Putin es sich vorgestellt hat, kommt niemand mehr an ihm vorbei, wenn es um den internationalen Kampf gegen den Terror geht. Dass die Terroristen wahrscheinlich längst in Russland sind, sie vermutlich russische Pässe haben, spielt in den Staatsmedien hier keine große Rolle. Wirksamer sind Bilder von Kampfflugzeugen, Militärtechnik, Aufnahmen von erfolgreichen Bombenabwürfen in Syrien. Die nächste Aufgabe der Medien wird es sein, dem russischen Volk eine Allianz mit dem Land schmackhaft zu machen, auf das fast alle in den vergangenen Jahren immer wieder eingeprügelt haben, die USA. Aber auch diese Aufgabe werden sie erfüllen. Vielleicht gibt es dann dafür auch einen Orden für die Journalisten, so wie nach der Annexion der Krim. Es ist klar, dass auch im Westen viele darüber nachdenken, dass man gemeinsam mit Russland stärker wäre gegen die Terroristen. Auch in diesem Moment gilt in der Politik einmal mehr, der Zweck heiligt die Mittel. The end justifies the means, la fin justifie les moyens, oder wie der Russe sagt, цель оправдывает средства. Also, liebe Verantwortlichen im Westen, meinetwegen kämpfen Sie gemeinsam mit Putin gegen den Terror. Aber vergessen Sie dabei bitte nicht, dass Putins Russland die Krim annektiert hat und Soldaten in den Osten der Ukraine schickt, aber weiter behauptet, dass das nicht wahr sei. Dass in Putins Russland Oppositionelle erschossen werden, dass der freien Presse und kritischen Nichtregierungsorganisationen in Putins Russland die Luft abgedrückt wird. Dass seit dem Jahr 2000 in Russland mehr als 200 Journalisten ermordet wurden. Das alles passiert in Putins Russland. Wenn Sie das nicht vergessen, ziehen Sie gemeinsam mit Putins Russland in den Krieg gegen die brutalen Terroristen. Sie sind unser gemeinsamer Feind.
Bernd Großheim kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 18.43 Uhr, 17 Minuten vor 7 ist es. Nach der Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover wegen einer Terrorwarnung hat der Generalbundesanwalt erste Ermittlungen zu den Hintergründen der Ereignisse aufgenommen. Es gehe um einen Anfangsverdacht, um zu klären, ob sich möglicherweise tatsächlich eine terroristische Vereinigung mit entsprechenden Absichten gebildet haben könnte. Diskutiert wird auch über einen sogenannten Terrorplan, der Geheimdiensten bekannt gewesen sein soll. Doch wie glaubwürdig sind diese Informationen? Michael Götschenberg ging dem nach.
5 Attentäter, mehrere Sprengsätze im Stadion, eingeschleust mit Hilfe eines Fahrzeugs, das eine Zugangsberechtigung zum Stadion gehabt habe, sowie ein weiterer Sprengsatz in der Innenstadt und schließlich um Mitternacht eine weitere Detonation an einem Bahnhof. Dieses Anschlagsszenario soll das Bundesamt für Verfassungsschutz am Abend des Länderspiels erreicht haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür auch weiterhin nicht. Nur so viel von Bundesinnenminister Thomas de Maizière im ZDF.
Den Hinweis, den wir hatten, haben wir ernst genommen. Aber wir wissen bis heute nicht, ob der Hinweis so zutraf.
Erste vage Hinweise gab es seit Montagabend. Der sehr konkrete Hinweis auf einen geplanten Anschlag erreichte das Bundesamt für Verfassungsschutz dann am Dienstag gegen 18.30 Uhr von einem französischen Geheimdienst. Das Problem? Es gab Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Quelle der französischen Kollegen. Allerdings, die Informationen waren sehr detailliert, was im Vorfeld eines möglichen Anschlags so selten ist, dass es aus Sicht der deutschen Sicherheitsbehörden nur eine mögliche Entscheidung gab: auf Nummer sicher gehen. Das Spiel musste abgesagt werden. Das heißt aber auch, dass bis heute niemand sicher weiß, ob es diesen Anschlagsplan in dieser Form wirklich gab und ob er tatsächlich ausgeführt werden sollte. Warum aber will man bis heute mit den Details nicht an die Öffentlichkeit? Ganz grundsätzlich gilt, Erkenntnisse anderer Geheimdienste sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an die Öffentlichkeit, eine Grundregel in der Welt der Geheimdienste. Dazu Thomas de Maizière im ZDF.
Und wenn wir das offengelegt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich herbeigeführt, dass wir nicht von dem Hinweisgeber wieder solche Hinweise bekommen. Er wäre demaskiert worden als der, der den Hinweis gegeben hat. Und all das ist für die Zukunft nicht im nationalen Interesse der Sicherheit.
Warum aber ist das ein Problem für Geheimdienste, wenn Erkenntnisse öffentlich werden? Wer die Quelle der Franzosen war, ist nicht bekannt und wird wohl auch nie bekannt werden. Warum eine Quelle geschützt werden muss, erklärt aber dieses mögliche Szenario. Die Quelle könnte beispielsweise eine Person sein, die die Franzosen als Informant in den IS eingeschleust haben. Eine solche menschliche Quelle wäre ständig in Lebensgefahr, bei Bekanntwerden der Anschlagspläne aber schlagartig extrem gefährdet. Schließlich sind derartige Pläne nur einem sehr kleinen Kreis bekannt. Das Leck wäre also für die Terroristen schnell auszumachen. Wohlgemerkt, ob es so war, ist nicht bekannt. Das Beispiel soll lediglich verdeutlichen, warum Quellenschutz für Geheimdienste extrem wichtig ist. Insofern wird es auch dabei bleiben. Eine Bestätigung dafür, ob all das zutrifft, was in den Medien über die angeblich konkreten Anschlagspläne berichtet wird, wird es auch weiterhin nicht geben.
Dschihadisten außer Kontrolle. Das Thema, das bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts heute auf der Tagesordnung stand, hätte wohl kaum aktueller sein können. Fachleute aus dem In- und Ausland diskutierten über die Gefahren des islamistischen Terrors und einige der ausgewiesenen Experten überraschten mit unerwarteten Analysen. Aus Mainz, Wolfgang Hettfleisch.
Eine nationale Präventionsstrategie soll helfen, junge Menschen vor dem Abgleiten ins Lager extremistischer Islamisten zu bewahren. Die Hilfsangebote müssten koordiniert und immer wieder nachjustiert werden, hieß es heute zum Abschluss der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in Mainz. Was fehle, sei ein ganzheitlicher Ansatz, sagte die Soziologin Wiebke Steffen. Die Expertin für Kriminalprävention beobachtet vor allem die weiter wachsende Salafistenszene mit Sorge.
Was macht den Salafismus nun so attraktiv für junge Menschen? Es gibt nur richtig und falsch, gut und böse. Das heißt, der Salafismus bietet einfache Antworten auf schwierige Fragen. Das kann Halt, Orientierung und Sinn versprechen und damit den Bedürfnissen gerade junger Menschen entgegenkommen.
Staat und Gesellschaft gelinge es nicht in ausreichendem Maß, überzeugende Gegenangebote zu unterbreiten.
Was schaffen Salafisten, was wir nicht schaffen? Im Augenblick sind die Salafisten die besseren Sozialarbeiter. Sie bedienen die Bedürfnisse der Jugendlichen, sie holen sie dort ab, wo sie zuweilen orientierungslos stehen. Wir haben hier viel versäumt.
Thomas Mücke, Geschäftsführer der Beratungsstelle Kompass, die Aussteigern aus extremistischen Gruppen hilft, schilderte eindringlich, wie islamistische Anwerber die Jugendlichen bearbeiten.
Irgendwann kommen auch mal die Bilder halt rein, wie Kinder getötet werden. Es werden Bilder gezeigt, wie Frauen vergewaltigt werden. Und es wird ein enormer moralischer Druck aufgebaut. Wie kannst du hier in Deutschland unter einer warmen Bettdecke schlafen, gleichzeitig wissend, dass deine Brüder und Schwestern anderswo sterben müssen.
Um bei möglichst vielen ein Umdenken zu erreichen, brauche es eine kontinuierliche Anstrengung, sagte BKA-Präsident Holger Münch.
Der Kampf gegen politisch oder religiös motivierten Terrorismus ist in erster Linie ein Kampf um die Köpfe. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass wir unsere jungen Mitmenschen an extremistische Hassprediger jedweder Couleur verlieren. Wir müssen sie für unsere Werte gewinnen.
Das Bundeskriminalamt wird im ersten Halbjahr 2016 die Fachleute zu einem Arbeitstreffen einladen. Unter anderem gelte es zu prüfen, ob und wie im Kampf gegen den Islamismus Konzepte und Erfahrungen aus dem Umgang mit Rechtsextremisten genutzt werden könnten.
Serbien, Kroatien und Mazedonien wollen offenbar nur noch Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan auf der sogenannten Balkanroute über ihre Grenzen lassen. Österreichs Bundeskanzler Faymann warnte heute bei seinem Besuch in Berlin, dass es in der Flüchtlingsfrage keine einfachen Lösungen, die nachhaltig und ehrlich seien, geben könne. Mit Kanzlerin Merkel ist er sich einig, dass zwischen Deutschland und Österreich weder ein Zaun gebaut noch die Grenze geschlossen werde. Weitere Ergebnisse des Treffens von Dietmar Riemer.
Beide Regierungschefs sind die Chefs einer großen Koalition, nur mit dem Unterschied, dass Angela Merkel CDU und Werner Faymann SPÖ genau spiegelverkehrt die Machtverhältnisse in ihren Ländern repräsentieren. Diese Unterschiedlichkeit der Machtverhältnisse zu Hause sind jedoch auch weiterhin überhaupt nicht zu spüren, wenn es um Gemeinsamkeiten der beiden in der Flüchtlingspolitik geht. Es bleibt dabei, Merkel und Faymann wollen ihren Kurs nicht verlassen. Die Grenzen bleiben offen, niemand wird abgewiesen, es wird kein Zaun gebaut. Und, sagt Faymann fast wörtlich wie Merkel,
wir wissen sehr genau, dass es immer wieder Zurufe gibt von irgendeiner einfachen Lösung, die wir womöglich an unserer Grenze machen sollten. Es gibt keine einfachen Lösungen, die auch nachhaltig und ehrlich sind.
Beide setzen nach wie vor auf eine noch zu erreichende europäische Solidarität und auf eine faire Verteilung der Flüchtlinge in der Europäischen Union. Die Spannungen an der deutsch-bayerisch-österreichischen Grenze, von ihnen war nichts zu bemerken, sie wirkten nicht fort und sich schon gar nicht aus auf das Verhältnis der beiden Kanzler Merkel und Faymann. Fortschritte sieht die deutsche Bundeskanzlerin beim Management der Flüchtlingsströme aus Österreich nach Deutschland.
Einmal in der Koordinierung zwischen Österreich und Deutschland. Hier haben wir erhebliche Fortschritte erzielt und die Abläufe sind doch sehr viel gesteuerter und geordneter, als das am Anfang war.
Allein das Thema Flüchtlinge und Außensicherung der Grenzen, vor allem der EU-Außengrenze, ist keine Sache, die Österreich und Deutschland unter sich ausmachen könnten.
Wir wissen natürlich, dass das Thema Flüchtlinge keiner Lösung zugeführt wird, wenn es um Reduzierung geht, wenn es um Ordnung geht, wenn es um Steuerung geht, wenn es um Legalisierung geht an der deutsch-österreichischen Grenze, sondern dies muss an den Außengrenzen der Europäischen Union geschehen.
Und natürlich vor allem im Süden, an der griechisch-türkischen Land- und Seegrenze.
Es lässt sich einfach eine Außengrenze von 14.000 Kilometer Küste mit der Türkei anders sichern, als wir würden uns die Aufgabe übertragen, dass nur mit Frontex und Griechenland alleine abzusichern. Das ergibt ja schon die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit der Türkei.
Und im Übrigen, da sind beide auch ganz beieinander, die Terroranschläge in Paris und ihre Folgen dürfen auf keinen Fall mit der Flüchtlingsfrage in Europa verknüpft werden.
Um Sicherheitsgefahren im Netz ging es heute bei der Vorstellung des Lageberichts des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Danach hat sich die Zahl gefährlicher Sicherheitslücken in Standardsoftware deutlich erhöht. Betroffen sind vor allem die Browser von Computern oder Smartphones. Einzelheiten von Christoph Pressel.
Die Bedrohungslage im Cyberraum spitzt sich weiter zu. Dieses Fazit zieht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem Lagebericht 2015. Die Experten haben die Bedrohung für private Anwender, Unternehmen und Behörden analysiert. Dabei haben die Fachleute 2015 mehr Schwachstellen in häufig benutzter Software entdeckt als 2014. Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Allein in den 11 am häufigsten genutzten Softwareprogrammen, die beim BSI erfasst sind, sind bis September 2015 insgesamt 847 kritische Schwachstellen bekannt geworden. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 700 im Vorjahr.
Die Liste der häufigsten Schwachstellen führt Adobe Flash an, gefolgt vom Microsoft Internet Explorer und Apple Mac OS. De Maizière warnte, dass das BSI auch immer mehr Schadprogramme zähle. Für 2015 seien dies 440 Millionen Varianten für Windows-Rechner, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Schwachstellen auf der einen Seite, mehr Schadsoftware auf der anderen. Aus diesem Grund sind die Hersteller gefordert.
Einige Hersteller von Software tendieren wegen dieser Erhöhung dazu, für aus ihrer Sicht weniger schwerwiegende Sicherheitslücken keine Sicherheitsupdates mehr bereitzustellen. Oder wenn die Produkte schon lange laufen, gegen Ende der Lebensphase einfach die Sicherheitsupdates nicht mehr vorzuhalten. Das ist nicht gut.
Weil immer mehr Menschen Smartphones nutzen, Tabletcomputer und mittlerweile auch Uhren, die private Daten erheben und aufzeichnen, bewertet das BSI das Gefahrenpotenzial für Mobilkommunikation hoch. Demnach enthalten viele Apps schädliche Programmierungen. Auch die Bedrohung für Behörden wächst. Jüngstes Beispiel war ein Angriff auf die Netze des Bundestages. Eingeschleppte Programme zogen Informationen ab. Wie groß der Schaden war, ist unbekannt. Derart gezielte, massive Angriffe nehmen zu. Das BSI zählte in diesem Jahr 15 solcher Angriffe pro Tag. 2014 waren es noch 4. Bei den Unternehmen sei die Sensibilität für Hackerangriffe gestiegen. Eine Umfrage ergab, dass sich jedoch nur wenige Firmen ausreichend geschützt fühlen. 13%. De Maizière kündigte an, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik personell aufzustocken. Zu den rund 600 Mitarbeitern sollen 81 dazukommen.
Es sind ehrgeizige Ziele, die Deutschland bis in 10 Jahren erreichen will. Nichts Geringeres als bis dahin die modernste digitale Infrastruktur der Welt zu haben. Jetzt geht es aber erst einmal darum, flächendeckend die Internetgeschwindigkeit überall auf 50 Megabit pro Sekunde hochzufahren. Beim IT-Gipfel in Berlin mit rund 1.000 Teilnehmern war auch die Kanzlerin.
Vor uns liegt viel Arbeit.
Wir müssen offensichtlich an Tempo zulegen.
Die Kanzlerin und ihr Stellvertreter sind sich einig. Der digitale Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft ist für Deutschland von existenzieller Bedeutung. Läge Deutschland bei der Digitalisierung der industriellen Prozesse vorne, wäre das eine gute Wettbewerbsansage, sagte die Kanzlerin auf dem 9. nationalen IT-Gipfel, eine Erfindung ihrer Regierungszeit. Eine Wettbewerbsansage, die ihr Hoffnung mache,
dass wir in Deutschland die Champions der Wertschöpfung weiter sind und nicht zur verlängerten Werkbank werden.
Damit die Bundesrepublik nicht zur verlängerten Werkbank wird, will Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel das schnelle Internet massiv ausbauen.
Für ein Industrieland wie Deutschland wäre es angemessen, sich für das Jahr 2025 vorzunehmen, die modernste digitale Infrastruktur der Welt zu haben. Das geht nur mit Glasfaser.
50 Megabit. Übertragungsgeschwindigkeit pro Sekunde bis 2018, flächendeckend im ganzen Land, lautet bislang das Ziel der Bundesregierung. Das ist Gabriel nicht ehrgeizig genug.
Man braucht kein Prophet zu sein, um zu ahnen, dass wenn wir 2018 erreichen und die 50 Megabit haben, dass wir feststellen, dass es zu langsam ist.
Ein weiteres wichtiges Thema auf dem IT-Gipfel, der Datenschutz. Bundeskanzlerin Merkel warnte vor falschen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene bei der geplanten Datenschutzgrundverordnung.
Hier wird es existenziell notwendig sein, dass der Kompromiss, der zwischen Kommission und Rat gefunden wurde, nicht im Parlament zu sehr verwässert wird.
Datensicherheit, ja, sagt die Kanzlerin.
Aber wenn wir uns das Big Data Management, die Verarbeitung großer Datenmengen, selber zerstören durch einen falschen rechtlichen Rahmen, dann wird viel Wertschöpfung nicht mehr in Europa stattfinden.
Schwerpunkt des nächsten nationalen IT-Gipfels im kommenden Jahr, die digitale Bildung.
Dagmar Pepping berichtete, Xavier Naidoo soll für Deutschland beim Eurovision Song Contest im kommenden Jahr singen. Kaum hatte der NDR, der den Wettbewerb für die ARD betreut, die Entscheidung heute bekannt gegeben, ging im Netz ein Sturm der Entrüstung los. Die Zuschauer dürfen dieses Mal nicht den Künstler oder die Künstlerin, sondern nur den Song auswählen. Über die Entscheidung und die Kritik daran informiert Thomas Mohr.
Über kein Thema wird bei Twitter in Deutschland zurzeit so viel diskutiert wie über den Eurovision Song Contest 2016 oder kurz Hashtag ESC 2016. Die Nominierung von Xavier Naidoo löst viel Protest aus. Die Kritik an einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Musiker ist vielfältig. Aber hinter allen Kritikpunkten steht die Frage, warum schicken wir gerade diesen Künstler zum Eurovision Song Contest nach Schweden? Vorwurf Nummer 1, Homophobie. In dem Song Wo sind Sie jetzt, den Xavier Naidoo gemeinsam mit Kool Savage herausgebracht hat, werden Schwule in Zusammenhang mit Pädophilie genannt. Der Lesben- und Schwulenverband sieht die Nominierung Xavier Naidoos deswegen äußerst kritisch. Der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber, auch zuständig für den Eurovision Song Contest, findet aber keine Belege für eine mögliche Homophobie Xavier Naidoos.
Xavier Naidoo hat beispielsweise den offenen Brief an die Bundeskanzlerin zur Gleichberechtigung der gleichgeschlechtlichen Ehe unterschrieben, so wie ich übrigens auch. Er arbeitet mit Künstlern aus aller Herren Länder zusammen, die in allen möglichen Lebensentwürfen und das heißt auch in allen möglichen sexuellen Orientierungen leben. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die lange mit ihm arbeiten, mit Fernsehproduzenten, mit Musikveranstaltern. Und keiner von denen hat an irgendeiner Stelle gesagt, dass Xavier in seinem täglichen Leben irgendeinen Anlass für diesen Vorwurf bietet.
Vorwurf Nummer 2, sein Auftritt bei den rechtspopulistischen sogenannten Reichsbürgern, die Deutschland nicht als souverän anerkennen. Dort formulierte Naidoo eine Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit dem 11. September. Dass Xavier Naidoo an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, war der ARD bekannt.
Xavier ist jemand, der, wenn ihm jemand sagt, du sollst da nicht hingehen, sagt, das lasse ich mir nicht vorschreiben. Ich will wissen, warum ich da nicht hingehen soll. Xavier hat aber bei uns im Interview auch sehr deutlich gesagt, das heißt noch lange nicht, dass ich der Meinung bin, zum Beispiel dieser sogenannten Reichsbürger. Wir haben über diese Themen gesprochen und haben uns aber aus anderen Gründen für Xavier entschieden.
Denn Xavier Naidoo ist zweifellos ein guter Musiker, einer der bekanntesten Deutschlands. 6-mal hat er den Echo gewonnen, den Deutschen Musikpreis. Er füllt Arenen und viele lieben seine poetischen deutschsprachigen Songs. Es gibt auch durchaus positive Stimmen über die Nominierung von Xavier Naidoo. Aber die Kritik, dass ausgerechnet dieser umstrittene Künstler Deutschland beim Eurovision Song Contest in Stockholm vertreten soll, prägt die Kommentarseiten beispielsweise von Eurovision.de.
Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.